Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich zur allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Female Finance. Der Podcast für finanzielle Unabhängigkeit von und mit Janine Ullmann.
Hallo und willkommen hier bei Female Finance, dem Podcast, in dem es um die finanzielle Unabhängigkeit von uns Frauen geht. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und unser Thema heute ist sehr facettenreich. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Wir sprechen nämlich in dieser Folge über die Balance zwischen Bauchgefühl und Rationalität, Vereinbarkeit von Familie und Karriere und auch die Schuldgefühle, die leider oft damit einhergehen. Und ich freue mich sehr, dass ich dafür eine ganz tolle Frau heute bei mir habe. Sie ist eine Freundin. Wir haben vor vielen Jahren ihre Hochzeit gefeiert und ich bewundere sie wirklich sehr für all das, was sie Großartiges auf die Beine gestellt hat. Sie gehört nämlich zu den erfolgreichsten Unternehmerinnen Deutschlands, denn sie hat 2011 West Wing mitgegründet, ist Mama von zwei wundervollen Kindern und bei ihr sieht das alles irgendwie immer ganz, ganz leicht aus mit der Balance zwischen all diesen Welten. Ob das wirklich so ist und wie sie uns das beibringen kann, die Balance zu gewinnen, das erzählt uns heute Delia Lachance. Hello Delia.
Hallo liebe Jan. Hi. Freut mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
Ja, ich bin total gespannt, von wo bist du jetzt gerade, weil wir sind uns ja zugeschaltet. Wo steckst du gerade?
Ich bin bei uns zu Hause in Portugal.
In Portugal, sehr schön. Da können wir vielleicht auch mal so ein bisschen den deutschen Blick heute auf das Thema werfen, wie damit umgegangen wird mit Frauen, die Karriere machen und Kinder und Familie. Und das ist ja sowieso so ein Thema, wo wir immer noch irgendwie so sagen, warum sollen wir jetzt noch darüber sprechen? Männer fragt man das ja auch nicht. Das sehe ich genauso übrigens. Dennoch gibt es Unterschiede und wie wir die vielleicht auch gleichberechtigter hinbekommen. Das wird eben heute ein Thema werden. Und dabei ist Isabel Gard heute als unsere Expertin. Sie ist Mitglied der Geschäftsführung von OMR und kümmert sich als Head of Marketing um die internen Strukturprozesse des Unternehmens. So, Delia, wir starten aber mit dir und der Frage, worauf sparst du gerade?
Ja, also das gute Frage. Also ich war ehrlich gesagt noch nie so richtig der Sparer. Ich bin immer so Motto, erst mal kaufen und dann vielleicht weniger ausgeben.
Und hast du gerade was gekauft?
Aber ja, also ich meine, ich habe dir gesagt, ich bin bei uns im Haus in Portugal und wer schon mal ein Haus renoviert oder gebaut hat, weiß, dass man da ständig Sachen hat, die irgendwo anfallen und die auch gerne mal sehr teuer werden können. Und es können total unsexy Sachen sein, wie irgendwie wir brauchen neue Pflastersteine für die Einfahrt. Aber es sind auch Sachen, die total cool sind, wie ich habe jetzt gerade mich relativ viel damit beschäftigt, so welche Kunst ich oder wir gern hier im Haus haben. Und das macht dann natürlich total viel Spaß, wenn man die Möglichkeit hat, da sich auch irgendwie schöne Sachen zu kaufen, die einen dann entsprechend inspirieren und glücklich machen.
Kunst ja auch eine Wertanlage in manchen Fällen zumindest. Heute aber geht es um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und dazu habe ich wieder hier so ein paar Fakten auch in dieser Staffel mit dabei, die mich und wahrscheinlich uns alle verblüffen. What the Fact?
What the Fact? Was du noch nicht wusstest.
Fakt 1. Die Beschäftigungsquote von männlichen Elternteilen ist aktuell rund 18% höher als die der Frauen. Fakt 2. 33,8% der Frauen mit minderjährigen Kindern arbeiten in Vollzeit. Und Fakt 3. Jede vierte erwerbstätige Mutter gibt an, dass sie gerne mehr Zeit für ihren Job hätte. Im Vergleich dazu würde gerne jeder vierte Vater lieber weniger Zeit mit dem Job verbringen und sich stattdessen lieber anderen Dingen widmen. Ich freue mich sehr über unseren Partner dieser dritten Staffel Female Finance. Das ist nämlich niemand Geringeres als N26. Die Bank, die werdet ihr lieben. Da geht nämlich alles aus einer Hand. Bezahlen, sparen und investieren. Einfach alles in einer App. Geld so unkompliziert wie nie und damit euer Werkzeug für finanzielle Unabhängigkeit. Bei N26 bekommt ihr sicheres und einfaches Banking, 100% mobil auf eurem Handy. Nutzt zum Beispiel das N26 Tagesgeldkonto ganz easy als Sparkonto oder sogar noch einen Step weiter, investiert mit ein paar Klicks in Aktien und ETFs. Und neben dem kostenlosen Girokonto bietet euch N26 übrigens auch ein breites Premium-Angebot und jetzt ganz neu das N26 Gemeinschaftskonto für zwei Personen. Und für alle, die jetzt neugierig geworden sind und ihr Geld unkompliziert und online verwalten wollen, aufgepasst, euer N26-Konto eröffnet ihr nämlich ganz einfach in ein paar Minuten und ganz ohne Papierkram direkt von eurem Handy aus. Also alle Infos findet ihr auf n26.com. Delia, das sind schon mal Fakten, die stehen da so. Und auch du bist ja irgendwie da immer so mittendrin. Man muss dazu sagen, du hast mit Westwing eines der wichtigsten Online-Premium-Home-and-Living-Unternehmen gegründet. Und ihr habt 2022 einen Umsatz von 431 Millionen Euro erwirtschaftet. Ein absoluter Wahnsinn. Und du bist eine Vorreiterin, wenn es um weibliches Unternehmertum geht. Wolltest aber eigentlich mal ganz ursprünglich was ganz anderes machen. Was denn?
Ja, ich habe eigentlich Modejournalismus studiert, vor gefühlt Ewigkeiten, was mir total viel Spaß gemacht hat und was aber für mich auch eine damals so eine Entscheidung war, die eher aus Bauch, aus irgendwie Leidenschaft kam. Ich habe vorher natürlich auch lange überlegt, soll ich irgendwie was in Anführungszeichen Vernünftiges machen, wie BWL studieren oder Jura studieren. Aber ich wusste halt damals schon, dass ich einfach ein Typ bin. Ich war in der Schule schon so, wenn ich was interessiert und wenn ich irgendwie Passion für was habe, dann bin ich total dabei und arbeite hart und dann macht mir es Spaß und ich bin im Thema. Und wenn mich was nicht interessiert und ich kann mit dem Thema nicht connecten, wie eben bei mir was in der Schule Mathe oder Mathe, Chemie und so ist dann, dann bin ich auch nicht gut
drin.
Und dann dachte, ja, also kennst du vielleicht. Und dann dachte ich mir, okay, soll ich jetzt irgendwie sanfthaft versuchen, was zu machen, was einfach nur meinem Talent entspricht? Oder sage ich, ich mache was, was mir entspricht, was mir Spaß macht und setze da drauf und habe mich dann glücklicherweise eben so entschieden. Ja,
da sind wir schon mittendrin beim Thema Bauchgefühl. Wie wichtig, würdest du sagen, ist das Umfeld auch beim Support des eigenen Bauchgefühls? Weil es kann ja sein, dass zum Beispiel deine Eltern hätten ja auch sagen können, sag mal, spinnst du oder was? Natürlich machst du jetzt hier, studierst du erstmal dieses und jenes.
Ja, super wichtig. Also ich glaube, gerade wenn man, je jünger man ist und je unerfahrener man ist, glaube ich, desto wichtiger ist es, dass man ein Umfeld hat, was einen da supportet. Und natürlich ist es bei Eltern, glaube ich, so, dass man immer als Eltern so ein bisschen tendenziell versucht, den, ich sag mal, vernünftigen Weg den Kids mitzugeben. Und meine Eltern haben mir natürlich auch gesagt, ja, Delia, tendenziell wäre es natürlich schon besser, wenn du was in Anführungszeichen Vernünftiges, Handfestes studierst. Du musst halt, also meine Eltern meinten, wir supporten dich, aber du musst halt damit rechnen, dass du halt in so einem Job wirst halt nie so richtig viel Geld verdienen. So, jetzt, ja. Ich meine, fast forward zu jetzt, glaube ich, wenn ich jetzt Anwältin geworden wäre, ich glaube, ich wäre einfach die schlechteste Anwältin der Welt ungefähr, ja, weil ich das ist halt eine Katastrophe. Also insofern war es für mich auch so was, was der Aspekt finanzielle Sicherheit, Karriere und so weiter angeht, war es für mich total gut, den in Anführungszeichen unvernünftigen Weg zu wählen.
Konntest du natürlich damals aber nicht wissen, dass das so eine Erfolgsgeschichte wird. War denn Geld bei euch ein Thema, über das ihr in der Familie viel gesprochen habt? Weil bei uns in der Familie, bei mir war das so, das war ein totales Tabuthema eher. Also bei mir war es eher so, ich bin in einem Plattenbau groß geworden, wir hatten kein Geld und deswegen war es ein Thema, weil wir keins hatten. Und trotzdem habe ich immer so gehört, so ja, über Geld spricht man nicht. Ging dir das auch so in deiner Kindheit, Jugend?
Also bei uns war es so, also ich komme auch ganz aus ganz normalen Verhältnissen, vom Dorf. Und natürlich war das auch immer viel Thema. Natürlich, du hast einfach viele Limitationen, auch was du halt so machen kannst und so, ja. Und ich glaube, gerade jetzt Eltern, die Kids haben, das ist einfach super teuer und so der ganze Setup, ja. Und ich glaube, deshalb ist es automatisch so ein Thema, mit dem man beschäftigt, was man dann auch so ein bisschen in sich hat. Also kann ich total nachvollziehen, was du sagst. Bei mir war es so, ich habe super früh angefangen, immer neben der Schule zu arbeiten, weil ich mochte schon immer gern irgendwie so das Gefühl, so ein Stück weit unabhängig zu sein und mir auch einfach mal was leisten zu können und so. Und
was war dein erster Job?
Mein erster Job war in einer Reinigung im Sommer, was ultra heiß war, so kannst du dir vorstellen, ja. So Dampfbad-Feeling. Und,
gut für die Poren.
Ja, genau, gut für die Poren, ja. Und das war super. Ich habe ganz viele andere Sachen gemacht, von Supermarktkasse, Kennerin im Irish Pub, überall, also weiß nicht, so viele verschiedene Sachen. Aber für mich hat es natürlich, weiß ich, ich hatte dadurch halt auch so ein ganz anderes Verhältnis schon früh zu dem Thema Arbeit. Und auch so, wie ist es, irgendwie 8 Stunden mit einem Job zu verbringen, der eigentlich einem überhaupt keinen Spaß macht, ja. Und deshalb war das mir eben auch so wichtig, durch diese Erfahrung was zu finden, was mir Spaß macht. Weil ich wusste schon, auch durch meine Erfahrung von zu Hause, dass es total wichtig ist, dass man Geld verdient und sich irgendwie sein Leben leisten kann. Aber ich wusste halt auch, ja, wie unspaßig das ist, wenn man halt einfach einen Job hat, der einem keinen Spaß macht und wo man sich langweilt und so weiter. Und deshalb bin ich halt auch super froh und dankbar über die Erfahrung, dass ich halt so viele Jobs gemacht habe in meiner Jugend, in meiner Pubertät, ja, oder wie auch immer man das nennen möchte. Bei mir hat es halt ganz viel dann für später mitgegeben.
Das finde ich total interessant, weil ganz viele, ich weiß das auch aus meinem privaten, also familiären Umfeld, gerade jüngere Menschen haben ja schon strugglen damit, was könnte ihnen denn Spaß machen beruflich? Und da sind wir eben auch bei dem Thema Bauchgefühl. Wie findet man das denn heraus? Wie finden junge Menschen, junge Frauen heraus, was kann mir beruflich Spaß machen, was kann aber auch gleichzeitig erfolgreich sein und womit ich dann eben auch Geld verdienen kann?
Ja, also ich glaube tatsächlich, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, sich professionell ein bisschen beraten zu lassen, ist das super. Ich war damals auch bei so einem, wie hieß das denn, Berufsberatungszentrum heißt es, glaube ich. Ja, und BITS, ja, ja. und mit denen, der Berater da kam tatsächlich danach so auf dieses Modejournalismusstudium. Ich wusste gar nicht, dass es gibt und so.
Wirklich?
Ja, total krass eigentlich.
Ich war da auch und bei mir, also ich hätte wahrscheinlich wirklich bei der Sparkasse angefangen. Was ich auch nicht schlecht ist, aber hätte auch was mit Finanzen zu tun gehabt, aber vielleicht jetzt nicht das, was mich jetzt happy gemacht hätte.
Ja, also vielleicht hatte ich jetzt einfach Glück, da eine tolle Person zu geraten. Aber ich habe schon auch so gesagt, was mir Spaß macht, wofür ich mich interessiere. Und ich habe halt gesagt, okay, ich interessiere mich total für, ich finde Journalismus interessant. Ich interessiere mich aber auch sehr für Ästhetik, für Design, für Mode. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich mal überlegt, so wo liegen meine Interessen und wo liegen meine Talente? Und ich würde daher auch jungen Menschen immer raten, dass man eben sagt, hey, ich versuche mir irgendwie so ein bisschen praktische Erfahrung auch zu holen, indem ich irgendwie neben der Schule arbeite oder im Sommer arbeite. Und ich habe mal eine Zeit lang in der Modeboutique, das war jetzt nichts irgendwie Stylisches oder so, aber ich habe da halt gearbeitet und habe dann da die Pakete aufgemacht und die Klamotten aufgehängt, ja. Also nichts irgendwie, also es war jetzt kein High Fashion oder so, es war halt so eine ganz normale Modeboutique in der Kleinstadt, ja. Aber ich habe halt trotzdem gemerkt, okay, ich finde es irgendwie interessant, was da ankommt und so, das macht mir Spaß, ich schaue mir die Sachen gern an. Und dann habe ich auch bei einer lokalen Zeitung auch eine Zeit lang gearbeitet, so ein bisschen, habe da über so Events, die halt bei uns in der Stadt waren, geschrieben und so. Und habe halt auch gemerkt, mir macht es total viel Spaß und das interessiert mich. Und daher finde ich, ist, glaube ich, schon so praktische Erfahrung ist total viel wert.
Absolut. Also guter Tipp, hier auch von Delia, einmal zu gucken, was interessiert euch wirklich, auch so ein bisschen Erfahrung zu sammeln in eurer Umgebung, vielleicht mal nachzufragen, wo ist vielleicht eine kleine Praktikumsstelle oder was auch immer. Also einfach, dass man mal zumindest einmal reinschnuppert und schreibt euch einfach auch mal auf, was eure Interessensfelder sind. Also vielleicht guckt ihr auch, was sind eure Hobbys, was interessiert euch auch sozusagen neben all dem in eurer privaten Zeit. Das könnte auch ein guter Hinweis sein. Jetzt ist es dann aber bei dir so gewesen, Delia, dass du Modejournalismus studiert hast und dann hast du aber ja nochmal auf dein Bauchgefühl gehört. Also warum hast du dich dann umentschieden? Weil eigentlich war dein Bauchgefühl doch, das zu machen.
Ja, total. Und also ich habe ja meine Karriere auch so angefangen. Ich habe ja bei der RL angefangen zu arbeiten als Journalistin, was total cool war, was echt eine mega Zeit war. Ich habe aber also auch wieder, jetzt kommen wir wieder auf praktische Erfahrungen. Ich habe während dem Studium, hatte ich einmal ein Praktikum gemacht in einer PR-Agentur. Und die PR-Agentur wurde von zwei Frauen geleitet. Und ich fand es so cool. Mich hat es irgendwie so beeindruckt. Und habe die beiden dann auch ganz, ganz viel gefragt. Und die haben mir dann aber auch den guten Tipp gegeben und meinten, bevor du irgendwie alleine was anfängst, such dir erstmal einen Job, in dem du wirklich was lernen kannst. So, geh in Unternehmen, lerne Prozesse, wie du dich organisierst und so weiter und so fort. Und das war ein wahnsinnig guter Tipp. Und dann hatte ich das Glück, eben bei der L anfangen zu können. Hatte dann eine super Zeit mit wirklich einem ganz tollen Team, super Chefin, also war echt toll. Und habe dann so nach 5 Jahren, habe ich immer wieder so ein bisschen gedacht, ich wollte irgendwann mal was Eigenes machen und fing dann halt an, so zu überlegen, was könnte das sein, ja. Und hatte dann ein paar Ideen, ein paar Konzepte, habe es dann wieder verworfen und so, bis es dann halt so richtig zur Idee mit Westwing kam.
Dann geht es ja auch darum, dass man da eben in diesem Bauchgefühl ist und dem auch nachgeht. Irgendwann setzt dann aber doch auch so ein bisschen die Rationalität ein. Kam das bei dir auch, dass du irgendwann mal dachtest, so, okay, West Wing, das wäre natürlich eine mega Idee, online wunderschöne Sachen, also so gerade Home and Living, Riesenthema, das gab es ja so noch gar nicht. Gab es irgendwann bei dir den Punkt, dass du dachtest, oh, jetzt kriege ich doch ein bisschen Schiss auch vor der Courage oder vielleicht auch von außen Leute, die dann irgendwann mal gesagt haben, also das kannst du ja jetzt nicht machen, das wird doch nichts.
Auf jeden Fall. Das Gefühl hat mich auch ganz lang begleitet. Für mich war es so, ich habe da einen super Tipp von meiner Mutter damals bekommen. Meine Mutter hat zu mir gesagt, schau, ich bin deine Mama, ich sollte ja eigentlich dazu raten, in deinem stabilen Job zu bleiben, aber du bist jung, du hast noch keine Kinder, du hast kein Haus abzuzahlen oder sowas, das heißt, du hast alle Freiheit. Wenn du es machen willst, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt und überleg dir einfach, wenn es schief geht, was realistisch sein kann. Was ist das Worst-Case-Szenario und kannst du damit leben? Und das ist für mich bis heute so ein richtig guter Tipp, was, wenn man sich halt was nicht traut, was ist denn das Worst-Case-Szenario, was passieren kann? Und kann man damit leben? Und wenn man sich halt das mal dann so durchdenkt, ja, dann nimmt es einem, finde ich, auch oft so ein bisschen die Angst, wenn man sich dann denkt, okay, ich habe ja dann die Möglichkeit und die Möglichkeit und die Möglichkeit, was ich auch noch machen könnte. Also es ist so ein bisschen sozusagen der face your fear, ja, also denk genau drüber nach, was dir da eigentlich Angst macht.
Und was wäre bei dir das Worst-Case-Szenario gewesen?
Also ich habe mir gedacht, okay, ich habe jetzt irgendwie seit 5 Jahren als Journalistin gearbeitet, ich habe irgendwie ein ganz gutes Netzwerk, wenn das jetzt alles nichts wird, dann kann ich anfangen, Freelance zu arbeiten als Journalistin und dann schauen, wie es weitergeht. Ja, also für mich war es halt so die Basic natürlich Angst, so wie kann ich dann meine Miete bezahlen und sowas. Und da dachte ich dann so, okay, nee, das sollte ich hinkriegen, dass ich mich da mal was halten kann.
Hast du auch das so gemacht, was ich auch immer einen sehr guten Tipp finde für alle, die ein bisschen Geld zurücklegen können? Also dass du vielleicht da schon, sage ich mal, das ist ja auch so ein Standardtipp, dass man so 3 Monatsmieten on hold hat quasi zum Beispiel.
Ja, also ich muss echt sagen, ich war noch nie so richtig ein guter Sparer. Ich mag viel zu gern schöne Dinge, aber da habe ich natürlich versucht, so ein bisschen mich einfach echt zurückzuhalten. Und war da am Anfang, war echt super sparsam am Anfang auch halt mit mir selbst, meine Ausgaben und so weiter. Dass man einfach so ein bisschen, so ein bisschen in Anführungszeichen Polster hat. Aber dann ist es natürlich auch so, gerade am Anfang so ein Startup, da zahlst du dir selbst ja wirklich das absolute Minimum. Also insofern, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das Paradebeispiel bin, als ich habe mir vorher genügend zur Seite gelegt. Das nicht, nein.
Dafür bist du ja eine der mit erfolgreichsten Gründerinnen Deutschlands. Ich glaube, es war am Anfang mal gar nicht so einfach. Wir wollen jetzt heute gar nicht so viel über Gründung sprechen, aber nur einfach mal, um deinen Weg noch ein bisschen mehr zu erklären. Denn Kapitalgeber geben nach wie vor lieber Männern Kapital als Frauen in der Gründung. Wie war das bei dir?
Also wir hatten auch vor allem männliche Investoren, muss ich sagen. Das Lustige war, dass wir das ist so eine lustige Anekdote, das stimmt aber tatsächlich, dass wir im ersten Meeting mit einem VC vor, die waren nicht so begeistert von der ganzen Idee, konnten das nicht so nachvollziehen. Und ich habe dann gesagt, bitte, wenn ihr heute nach Hause geht, fragt mal eure Frauen und Freundinnen, wie die das finden. Und dann am nächsten Tag kam dann der Anruf sozusagen, wo so dieses, okay, unsere Frauen und unsere Freunde finden die Idee total cool. Und das hat dann echt, ja, das Ganze so ins Rollen gebracht. Das ist echt witzig. Es ist ja mittlerweile zum Glück so, dass es mehr Kapitalgeber gibt, die von Frauen gegründet und geführt werden, was ja mega ist. Ja.
Ich kann mich noch dran erinnern, ganz genau an dieses Bild, als du dann an der Börse standest, 2018, ne, und die Glocke geläutet hast, als ihr dann börsennotiert wart, tollerweise. Was war das für dich für einen Moment, da mit dieser Glocke zu stehen?
Für mich war das so ein bisschen so surreal. Also, ich war da voll irgendwie so overwhelmed. Das war aber auch so, du machst ja vorher dann wirklich wochenlang Roadshow, wo du halt super viel travelst, ja, und da reist, Entschuldigung, wo du super viel reist und da bist du irgendwie an einem Tag in Boston, dann bist du am nächsten Tag in Zürich und dann bist du am nächsten Tag in Paris und so.
Warum macht man das?
Das machst du einfach, um Investoren zu treffen und um denen face-to-face sozusagen über die Company zu erzählen und die Vision und so weiter. Also es macht durchaus Sinn, aber du bist halt dann auch K.O. irgendwann. So, also, und dann hast du diesen großen Tag und du bist total, so wirst ja auch niemanden enttäuschen und so. Und deshalb muss ich sagen, für mich war das jetzt nicht so der Moment der Glückseligkeit oder so, ja, sondern das war einfach so, okay, let's do it, ja.
Und dann ist etwas passiert, was relativ einzigartig war zu diesem Zeitpunkt. Etwas später, als du nämlich schwanger wurdest, ist plötzlich aufgefallen, dass offensichtlich DAX-Unternehmen nicht gemacht sind für Vorständinnen, die dann auch noch schwanger werden, weil es nämlich dann so war, das musst du gleich mal einmal selber erzählen, dass du aufgrund deiner Schwangerschaft dein Mandat niederlegen musstest. Warum?
Ja, also es ist so, das kam halt so auf, einfach, das war irgendwie keinem bewusst, ja, weil es den Fall gab es halt wohl einfach noch nicht so oft, dass du halt, wenn du ein Vorstand bist, hast du so eine, wie heißt das nochmal, Präsenzpflicht heißt das, glaube ich. Also du musst sozusagen, musst du immer in deiner Firma antreten können, wenn irgendwas ist. Und das muss theoretisch auch an dem Tag zum Beispiel zu einer Entbindung oder so, ja. Und es ist halt schwer sozusagen in die Tat umzusetzen, weil wenn man Mama wird, kannst du halt ganz viele Sachen einfach nicht planen. Auch so Dinge wie Elternzeit waren da einfach nicht vorgesehen. Und es war dann halt so ein bisschen, juristisch einfach schwierig, irgendwie, wie man das aufsetzen kann. Und es war auch überhaupt nicht so irgendwie von unserem Aufsichtsrat aus oder von unserem Vorstand oder meinen anderen Vorstandsmitgliedern aus damals gar nicht irgendwie so, dass die das irgendwie wollten, dass ich da jetzt rausgehe, sondern es war halt einfach so die einzigste mögliche die einzigste Möglichkeit, wie man das irgendwie sinnvoll regeln kann. Und wir waren da alle irgendwie total überrascht, ne, dass das überhaupt so ist. Und als es dann aufkam, waren ziemlich viele Leute überrascht, weil es wussten halt viele nicht, weil es halt einfach noch nicht so oft irgendwie den Fall gab, dass halt eine Vorständin von einem börsennotierten Unternehmen in Deutschland schwanger wird. So.
Ja, vielleicht zum Hintergrund, weil einfach es quasi nicht vorgesehen war, dass da überhaupt eine Frau ist. Das ist einfach quasi eine Männerwelt bis dato gewesen. Da waren immer Vorstände, die ja nicht schwanger werden, logischerweise. Damit war das im Aktiengesetz nicht vorgesehen, dass man schwanger werden kann. Und deswegen gab es auch keinen Plan dafür, was passiert, wenn da mal eine Frau ist, die eben schwanger wird. So viel zum Thema Gleichberechtigung in Deutschland. Dann gab es einen ganz großen Aufruhr, das weiß ich auch noch, da waren wir irgendwie alle so ein bisschen mit involviert und auch ein bisschen schockiert und ich weiß noch, dass Verena Pauster sich ganz stark gemacht hat, die übrigens auch hier schon bei Female Finance im Podcast war, könnt ihr euch gerne auch mal anhören, da geht es auch um Gründung unter anderem bei der Folge mit ihr und auch ums Scheitern, wenn es um Gründung geht, also auch sehr spannend, hört da gerne mal rein. Und Verena hat sich dann mit dir und anderen ganz, ganz stark gemacht mit einer Initiative Stay on Board und dadurch das Aktiengesetz geändert. Und du warst eigentlich der ausschlaggebende Faktor, ne?
Ja, also aber ich muss wirklich die Kudos an Verena weitergeben, weil Verena hat sich da mega eingesetzt. Ich war einfach nur, also mir ist einfach nur passiert sozusagen. Und Verena hat sich echt da so toll eingesetzt. Und ja, mittlerweile ist es möglich, dass man Vorständin sein kann, schwanger werden kann. Man kann auch als Vater in eine Elternzeit gehen. Und natürlich man kann natürlich sagen, das ist ein totales Elitenproblem. Ja, also das passiert ja, passiert nicht so häufig. Ich finde es aber insofern, finde ich es toll, dass es geändert wurde, weil zum einen ist es halt ein tolles Zeichen, finde ich, ja, also pro Vereinbarkeit von Familie und Karriere und zum anderen finde ich es total wichtig in Unternehmen, dass du halt auch im Vorstand, in der Führungsetage, dass du halt eine Kultur hast, wo die Vereinbarkeit aktiv gelebt wird, weil wie soll das sonst auch weiter runterkaskadieren, ja, in die anderen, ins restliche Unternehmen. Du brauchst ja Leute, die in der Führung eines Unternehmens, die das verstehen, ja, weil du, wenn du selber noch nicht mit dem Problem aktiv irgendwie jemals was zu tun hattest, ist es halt auch schwieriger, das zu verstehen. Und deshalb finde ich das so wichtig.
Ja, vor allen Dingen, also wie würdest du denn Frauen empfehlen, Karriere und den beruflichen Weg, die berufliche Entwicklung auch zu planen, auch hinsichtlich dessen, dass man auch natürlich eine Familie parallel plant. Das ist eine Frage, ich weiß, die ist irgendwie, ich finde die selber sogar ein bisschen blöd zu stellen, weil irgendwie man ja immer, oder ich auch sage so, ey, das sollte wirklich kein Thema sein eigentlich. Wenn man aber ganz ehrlich ist und ganz genau hinguckt, ist es nach wie vor ein Thema. Deswegen muss ich sie stellen und ich möchte ja auch, dass Frauen eben beides oder alles unter einen Hut bringen können. Dass wir das können, steht auf einer anderen Seite, auf einem anderen Blatt Papier, das können wir. Aber wie es geht, die Umsetzung, das ist ja nach wie vor ein Thema. Wie würdest du sagen, wie kann man das gut planen?
Also ich glaube, jede Situation, jede Frau ist unterschiedlich und es muss jeder für sich überlegen, wie kann ich meinen besten, also den perfekten Weg gibt es einfach, glaube ich, nicht, ja, weil da sind so viele Faktoren, die mit einspielen. Jetzt, was ich persönlich hilfreich finde, ist, ich fand schon hilfreich, einen großen Weg von meiner Karriere schon mal gemacht zu haben, fand ich super hilfreich und so ein bestimmtes, in Anführungszeichen, Standing, aber auch Erfahrung zu haben, bevor ich schwanger geworden bin. Das fand ich persönlich super hilfreich. Es war auch ein Tipp von meiner Mutter zum Beispiel, zu sagen, schau, dass du erstmal ein Stück weiterkommst. Das kann aber auch total anders gehen. Ja? Also ich habe auch Freundinnen, die hatten erst ein Kind und haben dann total Karriere gemacht. Aber das bringt mich zum zweiten Punkt. Ich glaube, man muss auch sehen, dass uns wird heute irgendwie mal so vorgegaukelt, du musst, weiß nicht, mit 30 dein Kind haben, dann musst du mit 40 das machen und du musst das und das. Und es oftmals endet es dann aber so gefühlt so mit 45. Und das ist ja nicht so, dass unsere Karriere mit 45, also was ich damit sagen will, natürlich hast du als Frau einen bestimmten Timeframe, wie lange du schwanger werden kannst. Aber auch der ist ja zum Glück heute länger, als er mal war. Ja, es gibt ja alle möglichen Sachen, wie man das so ein bisschen, sich so ein bisschen Zeit gewinnen kann. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man einfach sehen, so eine Karriere endet ja nicht mit 40 oder 45. Ja? Also man kann auch noch mit 50 und mit 60 mega coole Sachen machen. Und ich finde so dieser Stress, der einem so da irgendwie suggeriert wird, so du musst irgendwie mit 30 die Supermama mit der Superkarriere sein und dann musst du noch irgendwie das perfekte Haus haben mit irgendwie deinem, weiß nicht, Laundry Room, wo alles perfekt ist und deine Gift-Wrapping-Station und was weiß ich alles, was du machen sollst heute. Das geht einfach nicht, ja. Und ich finde, da müssen wir alle ein bisschen auch netter zu uns sein und sagen so, hey, das muss nicht alles morgens bis morgen passieren, sondern man kann sich auch ein bisschen Zeit lassen mit dem Ganzen.
Apropos netter sein zu uns selber. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil auch manchmal leider gerade Mütter auch gegen Mütter schießen. Das kriege ich auch ab und zu mit, was ich immer sehr, sehr bedauernswert finde. Ich glaube aber auch, dass Schuldgefühle bestimmt ein Thema sind. Hast du die auch ab und zu?
Also ich glaube, jede Mutter hat wahrscheinlich mal so den bekannten Mom-Guilt, dass man sich irgendwie denkt, das hätte ich irgendwie noch besser machen können oder so. Ich glaube, das ist total normal. Ich glaube, bei Kindern ist halt vor allem wichtig, dass man präsent ist, dass man wirklich Zeit mit denen verbringt und diese Quality-Time halt auch wirklich nutzt. Ja? Und das muss aber nichts irgendwie Besonderes sein, sondern halt, also bei uns ist halt so, bei uns ist heilig, also so dieses morgens zusammen frühstücken, dieses danach im Kindergarten, Abendessenzeit, dass wir zusammen Abendessen, dann irgendwie spielen oder spazieren gehen und dann Bad und Bettzeit und so dieses Ganze, dass wir das halt so regelmäßig machen und da halt so eine Konstante bei unseren Kindern sind. Und ich sage jetzt wir, weil das nicht nur ich bin, sondern das ist auch ganz stark mein Mann. Also das finde ich auch natürlich, das ist auch ein total wichtiges Thema bei diesem Vereinbarkeit, ja, so dass man halt auch einen Partner hat, der irgendwie da offen ist und supportive.
Ja, absolut. Und diese Vereinbarkeit innerhalb der Familie, die sich auch überträgt in die Vereinbarkeit der Geschäftswelt, da sind wir jetzt eigentlich auch an dem Punkt, unsere Expertin mal anzurufen. Wir holen sie mal dazu. Ich bin sehr gespannt, was sie sagt und wie es aus ihrer Sicht aussieht. Sie ist, wie gesagt, Mitglied der Geschäftsführung von OMR und Head of Marketing und Initiatorin von 50/50. Herzlich willkommen, Isabel.
Hallo zusammen.
Hallo, wie schön, dass du auch hier bei uns bist. Wir sprechen hier gerade schon, Delia, die ein wahnsinnig erfolgreiches Unternehmen gegründet hat. Frauen, die in Deutschland das immer mehr, Gott sei Dank, machen, da haben sich die Zahlen ja sehr stark verbessert. Und trotzdem geht es immer noch nach wie vor darum, die Führungsrollen paritätisch zu besetzen, im besten Falle. Warum ist das tatsächlich auch smart für ein Unternehmen, das zu tun?
Ja, tatsächlich ist erwiesen, dass divers besetzte Teams und vor allem auch eine divers besetzte Führungsebene zu viel besseren Ergebnissen und langfristig auch zu einem viel höheren Umsatz kommt. Und
woran liegt das?
Ja, genau, da kann man gucken, woran das liegt. Das sind unterschiedliche Bereiche. Wenn ich jetzt aus meiner Marketingbrille drauf gucke, dann hast du natürlich nochmal unterschiedliche Meinungen, was so die Zielgruppe betrifft. Du kannst viel mehr reinschauen, so, wenn die Person das so machen würde, wie würde dann die Zielgruppe reagieren? Wenn du Männer und Frauen hast, wenn wir jetzt mal so bei der einfachsten Gleichung bleiben, dann hast du einmal, wie sprechen wir die Männer an, wie sprechen wir die Frauen an. Wenn du dann aber nochmal viel tiefer in Diversitätsdimensionen guckst, dann kannst du auch schauen, gerade wir organisieren ein großes Festival, ist das denn barrierefrei? Können gehörlose Menschen partizipieren? Können Menschen, die im Rollstuhl sitzen, kommen die über das ganze Gelände? Und so sieht man dann halt, dass einfach alles mitgedacht
und,
wird.
Wenn es um den finanziellen Erfolg eines Unternehmens geht, ist denn da auch sozusagen erwiesen, dass es smart ist, Frauen in Führungspositionen zu haben?
Ja, tatsächlich ist es so, dass vor allem weiblich geführte Startups längerfristig zum Erfolg kommen. Meistens ist es so, dass Frauen nicht, sag ich mal, die großen skalierbaren Unternehmen bauen, sondern eher impactgetrieben, aber da viel, viel mehr auf Nachhaltigkeit achten und dementsprechend auch, was vor allem, wenn man jetzt auf die InvestorInnen-Perspektive schaut, da viel mehr Return on Invest erzielen, weil sie einfach viel nachhaltiger planen und nicht auf diesen sehr, sehr schnellen Erfolg und die große Skalierbarkeit gucken.
Jetzt ist es trotzdem so, dass Vollzeitunternehmerinnen wie Delia leider ja immer noch in der Minderheit sind in Deutschland. Was machen wir als Land falsch?
Ich glaube, das sind viele unterschiedliche Sachen. Wir haben da noch eine sehr große Buddy-Culture, wenn man so auf diese Netzwerke guckt. Männer empfehlen Männer, weil es halt natürlich auch viel, viel mehr Männer gibt in Führungspositionen, aber auch in Unternehmen. Es sind dann auch noch so Kleinigkeiten in der Sprache. Denken Frauen viel zu selten mit. Ich meine, gendern machen wir jetzt nicht umsonst. Ne? Ich glaube, wir müssen noch viel mehr Vorbilder haben. Ich finde immer dieses Zitat, if you can see it, you can be it. Wir brauchen Role Models. Und ich glaube, da sind Frauen wie Delia einfach genau die Richtigen, die zeigen, dass es geht, dass es vor allem auch geht, wenn ich Kinder haben möchte. Und ansonsten auch, ihr habt es eben auch schon angesprochen, ne, Finanzierungsrunden. Wir brauchen mehr Investorinnen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Aber ich glaube, wenn wir viel mehr Frauen in diesen Runden haben, dann haben wir auch wieder Frauen, die in Startups investieren und da auch die Themen wieder mit nach vorne bringen.
Delia, du lebst ja Großteil in Portugal, wo du uns ja auch gerade zugeschaltet bist. Ist das in Portugal ein anderes Thema eigentlich? Hängen wir richtig doll hinterher? Wie sieht es denn dort aus?
Ich meine, also was wir in Portugal gelernt haben, ist, Portugal ist super familienorientiert. Also ganz krass. Das ist auch so, wenn irgendjemand mal irgendwie was absagt, weil er sagt, weiß nicht, ist es irgendwas mit meiner Family, ich muss mein Kind hier und dort hinbringen, da hat jeder vollstes Verständnis. Hier ist es aber schon so, würde ich sagen, dass tendenziell die Kids früher in die Kita kommen, also eher so ein bisschen wie in Frankreich, würde ich sagen. Die kommen auch teilweise schon irgendwie mit 4 Monaten oder so in die Kita. Aber das ist für mich auch wieder was, wo ich sagen muss, das ist so eine ganz persönliche Entscheidung. Ja, so, was ist für mein Kind gut, was ist für mich gut. Und wie gesagt, ich finde es auch null schlimm, wenn man sagt, ich entscheide mich bewusst dazu, meine Karriere jetzt mal 2 Jahre irgendwie so ein bisschen zurückzustellen, weil ich sage, ich will mich jetzt gerade um meine Kids kümmern, ich will das genießen, dann ist es auch total okay. Also wie Gott sagt, das ist eine ganz persönliche Entscheidung, aber wie Isa, du gerade auch gesagt hast, ich glaube, das ist halt super wichtig, dass man viele, ja, sozusagen in Anführungszeichen Vorbilder hat oder Leute, die es halt so ähnlich machen, weil mich hat es auch mal so inspiriert oder sozusagen, okay, die Frau ist vielleicht, weiß nicht, so und so kann ich mich identifizieren und die hat es auf die Art und Weise gemacht. Das finde ich total toll, wenn man sich da so ein Stück weit inspirieren und auch vielleicht ja, Mut holen kann.
Und ich finde auch, du hast es eben schon gesagt, dass man die Männer viel früher mit in die Pflicht holt, ne? Weil am Ende kriegen 2 Leute ein Kind und nicht nur eine Person. Und dass man da auch vorher schon mal Absprachen trifft, wie wollen wir uns das denn aufteilen? Kannst du dir vorstellen, dass wir es auch 50-50 aufteilen, dass man gar nicht so lange im Zweifel raus ist, wenn man das auch gar nicht möchte? So.
Sehr guter Punkt, sehe ich nämlich auch so, weil wenn du auch sagst, Delia, ja, man kann Kindern Portugal mit 4 Monaten dann in die Kita geben, da werden wahrscheinlich auch viele sagen, so, oh mein Gott, aber dafür kriege ich doch gar kein Kind, damit ich das dann gleich weggebe. Kann man ja auch, es ist ja ein super komplexes Thema. Man kann auch irgendwie immer alle Seiten verstehen. Ich glaube, was man aber auch verstehen sollte, ist, dass das meistens die Gedanken sind, die sich eher Frauen machen als Männer und auch nach wie vor eher Frauen machen müssen als Männer, habe ich jetzt ein Schuldgefühl, weil ich mein Kind schon früher weggebe in die Kita, weil ich vielleicht auch gar nicht anders kann finanziell. Also es ist ja auch nicht jeder in einer Partnerschaft. Manche Frauen sind alleinerziehend und haben gar nicht so viele Auswahlmöglichkeiten, sage ich jetzt mal. Aber das sind natürlich oft Themen, die eher an Frauen gehen. Man muss auch sagen, es gibt ja so einen richtig berühmten Fall aktuell mit der Sängerin Lily Allen, irgendwie Popsängerin aus Großbritannien, die jetzt auch in einem Interview erzählt hat, dass jetzt zwei Kinder, und sie sagt auch, dass sie beide Kinder sehr liebe, aber dass die Kinder komplett ihre Karriere ruiniert hätten. Und dass ihre Karriere als Sängerin damit vorbei ist, ist natürlich ein Riesenstatement. Ich glaube, es gibt bestimmt Frauen, die sich damit komplett identifizieren können. Warum bleiben Frauen beruflich doch noch häufiger als Männer auf der Strecke, Isa? Was sagst du?
Ich glaube, die Gender Pay Gap spielt da eine große Rolle. Frauen verdienen einfach weniger und dann ist das natürlich eine offensichtlich einfache Entscheidung, wenn man sagt, ja, okay, die Frau verdient weniger, deswegen bleibt sie zu Hause. Was ich empfehlen würde da, ist, dass man sich auch im Vorhinein, weil meistens dauert es ja auch ein bisschen, bis man dann schwanger wird und bis das Kind dann da ist, dass man auch überlegt, kann man das dann auch anders stemmen, vor allem, wenn die Gehälter jetzt nicht so ganz unterschiedlich sind, dass man sich einfach mal einen Puffer anspart und dass der Mann dann auch in Elternzeit geht. Und dann ist es natürlich auch sowas, was mit Stereotypen zu tun hat. Wir kennen ja alle dieses, das Kind braucht die Mutter. Und das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass das eigentlich Quatsch ist. So. Und das ist, da kommen wir aber auch wieder zum Thema Sprache, was ich eben schon meinte. Es gibt halt auch nur ein Wort für Rabenmutter und keinen Rabenvater. So. Und das sind dann, glaube ich, auch die Sachen oder die Wörter, die wir im Kopf haben, wenn wir sagen, okay, wir schicken das Kind zu früh in die Kita oder der Vater passt jetzt auf. Bei mir war es auch so, dass wir 50-50 gemacht haben und ich dann gefragt wurde, bei wem ist das Kind denn jetzt gerade? Und dass die Leute nicht von alleine auf die Idee kommen, dass der Vater jetzt Elternzeit nimmt. Und ich glaube, da muss sich auch ganz viel einfach noch in den Köpfen ändern, damit da noch mehr passiert. Und dafür brauchen wir einfach auch Vorbilder.
Ja, also da auf jeden Fall kann sich viel ändern. Was sollten Arbeitgeber denn ändern? Frage mal an euch beide. Auch Delia, auch bei euch im Unternehmen, wie regelt ihr das?
Ja, also wir haben schon ganz lang eine Koop mit einer Kita bei uns in München und haben aber auch unsere eigene Kita, die Westwing-Wichtel, die bei uns sozusagen am Unternehmen sind. Und dann versuchen wir natürlich viel auch zu ermöglichen, gerade was Teilzeitarbeiten angeht, finde ich auch super wichtig, dass man das ermöglicht. Und eben auch, ich finde auch so die, ja, versuchen möglichst flexibel zu sein und auch möglichst transparent und auch wenn eine Kollegin schwanger ist, schon zu sagen, so hey, wie hast du es dir vorgestellt, wie wollen wir es planen? Und dann auch immer wieder einzuchecken, ja, zu sagen, wie geht's dir jetzt, wie geht's deinem Baby, willst du dann und dann wiederkommen oder willst du doch ein bisschen länger noch bleiben? Ich finde halt auch, man muss versuchen, diesen Freiraum zu geben. Und ich finde auch, ich bin natürlich total für mich, ich liebe meine Karriere, ja, aber ich liebe es genauso, Mama zu sein. Und meine Kinder haben immer Prio. Und deshalb ist mir auch ganz wichtig zu sagen, wenn jemand sich entscheidet, hey, ich will 3 Jahre draußen bleiben, weil ich bin einfach gern mit meinen Kids zu Hause. Das ist total okay. Und wenn mir jemand sagt, ich will keine Kinder haben, ist es auch total okay. Und das ist einfach, wenn jemand sagt, ich will meine Kids irgendwie mit vier Monaten in die Kita tun, ja, das ist dein Kind und deine Entscheidung. Ja, und das kommt auch immer, also schau, bei mir war zum Beispiel, meine Tochter kam mit 2,5 in die Kita, mein Sohn kam mit 1,5 in die Kita. Und es war auch total fein, ja. Also im Nachhinein würde ich sagen, war es sogar fast besser, ihn früher reinzutun. Also ich finde, es ist alles immer so eine ganz persönliche Sache. Und ich glaube, dass es halt ganz wichtig ist, von einem Arbeitgeber möglichst viel auch zu kommunizieren, Verständnis zu zeigen. Und dann ist vor allem, weil halt auch, also das kann ich jetzt aus meiner Erfahrung auch sagen, so eine Schwangerschaft ist auch eine super emotionale Zeit, ja, wo du eh schon unsicher bist mit ganz vielen Themen. Und da finde ich super, super wichtig, dass man immer wieder eincheckt und halt eben auch, ich sag mal, den in Anführungszeichen menschlichen Part halt nicht vergisst.
Und vielleicht, Isa, nochmal an dich, so abschließend die Frage, wie können wir in Deutschland denn eine Kultur schaffen, die tatsächlich die Vereinbarkeit von Karriere und Familie unterstützt?
Es ist, glaube ich, viel das Umdenken in den Köpfen. Also wie können wir die Geschlechterrollen auch so ein bisschen wandeln? Wie können wir es schaffen, dass wir Männer ermutigen, mehr Elternzeit zu nehmen, dass diese Ausrede, bei mir klappt das einfach nicht oder bei mir geht das im Unternehmen nicht, einfach mal entkräftet wird. Ich sage dann immer, ich bin hier auch in der Geschäftsführung und bei mir hat es funktioniert. Wieso funktioniert es bei dir dann nicht? Dann, glaube ich, kann auch die Politik da viel tun, einfach mehr Kita-Plätze schaffen, weil ich glaube, dann wären auch viel schneller Frauen wieder zurück an der Arbeit. Und auch so Themen wie das Ehegattensplitting, dass man da auch schon einfach entgegenwirkt und die Frauen gar nicht in dieses Lohngefälle kommen. Und dann natürlich auch, wie Delia schon gesagt hat, auf Unternehmensebene möglichst flexibel sein, transparent kommunizieren, es auch ermöglichen, früh anzufangen, vielleicht mal eine Pause zu machen und später weiterzuarbeiten, damit man auch Zeit mit seinen Kindern verbringen kann und da auch Kinderbetreuungsangebote schaffen, Homeoffice ermöglichen. Also ich glaube, da gibt es super viele Möglichkeiten, um da die Vereinbarkeit noch besser hinzubekommen und auch von diesem Rollenbild, nur die Mutter muss zu Hause bleiben und du schaffst das nur in Teilzeit, davon wegzukommen.
Weil du es gerade angesprochen hast, Stichwort Ehegattensplitting, werden wir auf jeden Fall auch eine Folge zu machen in dieser Staffel. Könnt ihr dann auch hören zum ganzen Thema Ehe und so weiter, auf was man da am besten achtet, auch finanziell. Und jetzt euch also vielen Dank. Was würdet ihr vielleicht so zum Schluss noch sagen? Was ist euer bester Tipp, weil wir haben jetzt sehr viel über Vereinbarkeit gesprochen, vielleicht nochmal kurz, um den Rahmen zum Bauchgefühl nochmal zu schließen. Was ist euer Lieblingstipp, den ihr gerne mitgeben möchtet zum Thema Hör auf dein Bauchgefühl? Isa, ich starte mal bei dir.
Ich habe die beste Erfahrung gemacht, wirklich auf mein Bauchgefühl zu hören, weil wenn der Kopf mal zu involviert war, dann waren das meistens Entscheidungen, die ich im Nachhinein bereut habe. Deswegen kann ich da dir auf jeden Fall beipflichten, dass man kann es ja meistens nicht erklären, aber einfach aufs Bauchgefühl hören und machen.
Delia, und dein Tipp zum Thema Bauchgefühl?
Mein Tipp ist Bauchgefühl, Intuition oder wie man es auch immer nennen möchte, ist ja eigentlich nur die Essenz von dem, was wir erfahren haben, was wir gelernt haben und was unser Kopf vielleicht rational nicht so ausdrücken kann. Und das ist was, finde ich, was ich immer total hilfreich ist. Also Bauchgefühl, Intuition ist nichts Esoterisches, sondern das ist einfach nur die Essenz von dem, was wir erfahren und gelernt haben. Deshalb ist es dann doch ein sehr, sehr, sehr guter Ratgeber.
Also ich würde auch sagen, vielleicht so zum Schluss, einfach mal gucken auf die letzten Male oder so auf die vergangene Zeit, die letzten 1, 2, 3 Jahre, wo ihr auch auf euer Bauchgefühl gehört habt, vielleicht bewusst oder unbewusst, was daraus entstanden ist und da auch zu sehen, inwieweit ihr euch darauf verlassen könnt. Ich glaube, das ist ganz gut auch als Orientierungshilfe. Also vielen Dank euch. Ich freue mich sehr. Ich freue mich, dass wir wieder starten mit Female Finance, dass wir mit so einer tollen Folge hier reingestartet sind mit euch beiden. Danke Isa, danke Delia. Das war ganz toll. Ich danke euch.
Danke, liebe Janine. Danke auch Isa. War super interessant, was die Punkte, die du gemacht hast. Es hat mir viel Spaß gemacht. Danke.
Ja, danke dir.
Dann danke euch auch fürs Zuhören und wir hören uns dann hier ganz schnell hoffentlich wieder bei Female Finance. Female Finance ist eine Produktion von Podstars bei OMR, Finance Forward und mir, Janine Ullmann, und wird euch präsentiert von N26.